Wunderschönen guten Tag für alle, die Weihnachten feiern. Das ist die Weihnachtsfolge von Alama Pyjama. Für alle anderen ist es einfach nur das ganz normale globale Sektfrühstück. Ich freue mich sehr, mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Hey, hey, ho, 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 heute ho, 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 müssen wir ja sagen. Herzlich willkommen. Mann, Leute, es ist soweit, es ist Weihnachten. Für manche, die nicht Weihnachten feiern, auch egal. Dann ist es einfach nur Alama Pyjama, das Sektfrühstück, wo wir uns an die Hand nehmen, wo wir gemeinsam besinnlich sind. Besinnlich, was auch immer das bedeutet. Aber wir lassen die Seele baumeln. An diesem Wochenende oder in dieser Woche, zwischen den Jahren, wir lassen die Seele baumeln. Uns ist jetzt alles fast egal, ob ihr mit der Familie feiert oder nicht mit der Familie feiert. Sofern ihr mit der Familie feiert, grüßt sie ganz, ganz lieb von mir, grüßt eure Familien von mir. Sofern ihr nicht mit der Familie feiert, dann feiert ihr eben jetzt mit uns Alama Pyjamas. Denn wir sind auch eine Familie, ach wie schön. Oh, wir sind auch eine Familie, love it. Apropos Familie grüßen, ich muss meine Cousine Zoe grüßen, habe ich ihr versprochen. Alles Liebe an meine Cousine Zoe, sie hat jetzt Weihnachtsferien und hat gesagt, dann kann sie ihren MitschülerInnen zeigen, dass sie hier gegrüßt wurde. Wir haben eine sehr junge Cousine, Zoe. Deshalb, Zoe, hab dich lieb. Und nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag. Meine Cousine Zoe hatte auch Geburtstag. Wollte ich auch noch jemanden grüßen? Leute grüßen ist ja geil. Habe ich ja noch nie hier gemacht. Also, frohe Weihnachten, Zoe. Und natürlich auch frohe Weihnachten, wenn es euch denn betrifft, an euch. Es ist ja die Zeit, wo man jetzt so ein bisschen, ne, man lässt so ein bisschen Revue passieren. Man denkt so ein bisschen nach, was ist eigentlich meine Rolle im Leben, sag ich mal. Was ist meine Rolle im Leben? Was ist denn eure Rolle im Leben? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Und ich meine, man kommt nie zu einem guten Ergebnis. Hey, ich habe so ein bisschen, mir ist mir ein bisschen aufgefallen, weil den Grund dafür kann ich gleich nennen. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass meine Rolle ist, entweder Leute zum Lachen zu bringen und dann sagen, hey, cool, Aurel, und danke, dass du es machst. Oder es gibt einfach nur Leute, die sagen, du unlustiger Bastard, ich bring dich um. Also das ist meine Rolle. Bei mir gibt's nur Hü oder Hot. Entweder wollen die mich killen oder die mögen mich. Das ist mir jetzt wirklich wieder am Wochenende klar gefallen. What a time to be alive and what a job to have. Ich finde, das steht irgendwie auch jedem, das steht jedem zu und ich finde, jeder sollte das vielleicht am Ende des Jahres mal machen. Vielleicht auch nicht, manchmal ist es auch einfach nur deprimierend. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal Jahre, wo man sagen muss, jetzt so Revue passieren und das fühlt sich nicht gut an, weil es einfach nicht so ein krasses, gutes Jahr war. Aber ich finde, dieses Jahr fand ich auch nicht, ich weiß nicht, es lief zwar für mich eigentlich alles okay, klar, auch Rückschläge und auch tatsächlich eine sehr wichtige Person verloren, meine fantastische Oma, aber trotzdem ist es so, also wenn man das jetzt mal abzieht, fand ich es ja auch so irgendwie komisch, es hat sich angefühlt wie so ein Fiebertraum, also für uns alle muss, also ich glaube, es geht vielen so, ich finde, es hat sich 2021, hat sich auch mit 2020 zu so einem seltsamen Einheitsbrei vermischt. Man weiß ja gar nicht, wann das eine Jahr geändert hat und das andere aufgehört hat. Weil es ist irgendwie so, naja, ich glaube irgendwie, das ist mehr so, die Pandemie ist so ein langes Jahr. Und ich habe das Gefühl, das endet auch noch eine ganze Weile nicht. Und das macht es irgendwie schwer, finde ich, Revue zu passieren. Und naja, wie die Christen sagen würden, besinnlich sein am Ende des Jahres. Besinnlich sein. Mal zu sich finden, nicht? Das ist mir auch noch nicht gelungen, weil ich tatsächlich sagen muss, ich habe keine Ahnung, es war irgendwie eine Einheitsmasse. Und bin natürlich froh, dass man so weit, so gut so durchgekommen ist und hoffe wirklich, euch geht's da genauso, also in einem positiven Sinne, dass ihr so weit, so gut so durchgekommen seid durch dieses seltsame, unendliche Pandemiejahr. Naja, auf jeden Fall habe ich trotzdem so ein bisschen Revue passiert und dann habe ich mir aufgefallen, ja, die Leute haben entweder schon starke Meinungen zu mir, starke Meinungen und das ist eine komische Sache, wirklich, man kriegt ja alle möglichen Nachrichten geschickt. Und warum das jetzt wieder so eskaliert ist, war diese Cem Özdemir-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe was getwittert. Ich habe getwittert, Cem Özdemir hat gerade in Berlin-Mitte vom Fahrrad aus die Spiegel von meinem Lamborghini abgetreten und gebrüllt, geh zurück nach Stuttgart, du dumme Umweltsau, und ist dann mit erhobenem Mittelfinger weggeradelt. Und da haben dann wirklich viele haben dann gesagt, das sei eine üble Nachrede, das sei eine Beschuldigung. Manche haben das natürlich aus Spaß gemacht, aber manche halt auch wirklich, die haben dann die Polizei Berlin da getaggt und gesagt, sie würden den Tweet gerne anzeigen, weil das entweder Cem Özdemir eine Straftat begangen oder eben ich, ne? Hauptsache eine Kanacke kriegen wir dran, Hauptsache. So geil, ohne Witz, Mann. Das denken sich diese komischen Reichsbürger-Larrys dann. Beide mögen wahrscheinlich beide nicht. Hassen Cem Özdemir, wir hassen mich. Einen von beiden kriegen wir mit dem Tweet dran. Und das ist ja dann komplett eskaliert. Ich meine, das ist ja offensichtlich eine satirische Überspitzung, naja, satirische Erfindung sogar. Das ist, und die Deutschen haben komplett die Fähigkeit verloren, Satire zu erkennen. Was ich ihnen nicht verübeln kann in Zeiten von Telegram und Co. Da steht ja so viel Scheiße drin und die glauben das auch. Da, ich meine, was soll's machen? Die glauben ja auch, dass man durch einen Gulli geimpft wird oder dass über einen Helikopter über Spielplätze fliegen und dann die Impfmittel, den guten Impfsaft, dass sie den so vergeuden. Aber deshalb ist es irgendwie gar keine so einfache Aufgabe, als Satiriker oder Comedian in dieser Zeit den richtigen Tonus zu treffen, den die Leute noch verstehen können. Weil sie offensichtlich einfach komplett hängen geblieben sind. Naja, auf jeden Fall haben die dann so getwittert, dass es eine Straftat sei. Und dann ist mir mein Bruder Cem, ist mir zur Seite gesprungen. An seinem Geburtstag übrigens, hat er am 21. Dezember Geburtstag und hat getwittert, ach was, hab nur meine Yoga-Übungen auf dem Fahrrad gemacht, beim Krieger Variation 3, habe ich wohl versehentlich den Spiegel berührt und gerufen, habe ich übrigens Slabisch Keuschlutze, gut, dass dieses Missverständnis nun geklärt ist. So, und da danke ich erstmal meinem Schwabenbruder Cem, dass er mir da zur Seite gesprungen ist. Freue mich, dass wir, dass er das aus dem Weg räumen konnte. Und offensichtlich, dass er ein Satireverständnis hat, was in diesem Land ja offensichtlich schon, ne, also eines Ordens bedarf, vor allem als Politiker, hat er ja auch schon, und als PolitikerIn, hat er ja auch schon ziemlich Stress mal mit Politikern, weil die meine Satire nicht verstehen wollten. Und das kommt auch vor, und deshalb an dieser Stelle Shoutout an Cem Özdemir. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Danke für diese Unterstützung. Und weil viele mich noch gefragt haben, was das überhaupt heißt, Slabisch Keuschlutzer, das bedeutet auf Schwäbisch, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ne? Slabisch Keuschlutzer. Ja, das ist eben so. Die Schwaben haben eigentlich eine komplett neue Sprache erfunden, aber gehen auch immer davon aus, dass jeder das verstehen muss. Jetzt nicht auf Cem Özdemir bezogen, sondern das ist ja so ein, es gibt ja so ein Grund, so ein Grundverständnis, dass die Schwaben auch nicht sich Mühe geben, Hochdeutsch zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Weißt du, jeder muss das doch verstehen, gell? Also, ich verstehe das ja selber nicht. Ich verstehe faktisch, also ich meine, ich kann auch kein Schwäbisch richtig sprechen. Das ist auch hier ein Trugschluss, zu denken, dass ich wirklich Schwäbisch sprechen kann. Ich spreche immer nur so, weil ich so den Unterschied zwischen Hochdeutsch erkennen kann. Und es gibt so viele schwäbische Dialekte. Wenn die Leute da von der Albra kommen, wie sie sagen, da kommst du von der Albra, verstehe ich gar nichts mehr. Da hast du keine Möglichkeit, das zu verstehen. Nicht als Schwabe, also nicht als Stadtschwabe, ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen, und eben nicht als überhaupt einfach nur Deutsch. Aber gut, so viel, so der kleine Exkurs hier ins Schwabenland, der sollte jetzt gar nicht sein, sondern einfach nur ein Shoutout an Cem Özdemir. Und das ist gerade zweite Person, die wir in diesem Podcast grüßen. Cem Özdemir, grüße. Grüße gehen raus an Cem Özdemir. Ja, Leute, in welcher Situation treffe ich euch an? Es ist ja, viele sind zu ihren Familien gefahren, viele nicht. Viele sitzen, keine Ahnung, es gibt die rechtsradikalen Onkels oder Tanten oder was auch immer, dumme Gespräche, die an Weihnachten natürlich auch geführt werden, die wahrscheinlich in dieser Pandemie noch ein bisschen schlimmer sind. Da möchte ich euch einfach ganz viel Kraft wünschen. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die mit ihren fantastischen Familien rumhängen. Und das finde ich wundervoll. Also weil ich meine, ich als jemand, der auch hier im Kreise meiner Familie und die ich alle sehr, sehr lieb habe, und das genieße ich schon, und das möchte ich, dass ihr das auch genießt, und lasst euch nicht verrückt machen, dumme Fragen und so weiter, und auch diese kleinen Streitereien, die es immer gibt, lasst euch von denen auch nicht verrückt machen, weil es gehört einfach dazu, und das finde ich, muss man sich auch irgendwie ja bewusst machen, dass zu jeder Familie gehören Streitereien, und die Grund, warum man überhaupt streiten kann, ist, weil man sich liebt und es gut ist, dass man sich verzeihen kann, und darum geht's dieses Weihnachten, dass wir uns alle mal verzeihen. Dass wir uns alle mal verzeihen. Und das Wichtigste ist, dass ihr euch selber verzeiht. In letzter Zeit habe ich so, es gibt doch immer so, naja, so Phasen im Leben von Menschen, die dann so sagen, ja, ich möchte mich jetzt ein bisschen mehr um mich selbst kümmern und so weiter. Und ich bin da nicht so ein Fan von. Ich halte das für absoluten Blödsinn. Sondern ich glaube, es ist mehr geholfen, wenn man sich um alle anderen auch kümmert. Also klar, es gibt verschiedene Ausmaße davon. Aber es gibt so Leute, die dann so, habe ich auch im Bekanntenkreis gehabt, jemand, der meinte, ja, ich feiere dieses Jahr nicht mit der Familie, es geht darum, dass ich Spaß habe und so. Und darum geht's nicht, es geht nicht darum, es geht einfach, also auch diese Streitereien, die muss man mitnehmen, Leute, die muss man mitnehmen, die darf man nicht auf der Straße liegen lassen. Ich habe gestern so eine Story gemacht mit Hühnern, und ich dachte, das seien Hähne, ich dachte, möglich, dass seine Hände, weil das eine Huhn sehr dick war. Und dann habe ich den Zuschreibungen wie Architekt und Bauleiter gegeben und so weiter. Habe ich die Rage in meinen DMs, also wie ich es wagen könne, diese weiblichen Hühner männlich zu deklarieren. Da möchte ich mich entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen, ihr wisst, ich bin ein vogelgeiler Sack. Und dass ich die FeministInnen-Community in, also das ist ja ein ganz krasser Crossover, also die Hühner-FeministInnen-Community da verärgert habe, da möchte ich mich einfach nochmal entschuldigen. Und es zeigt auch immer wieder, wie tief ich da in so ein Loch reinrutsche. So, die Juristen hassen mich jetzt wegen Cem Özdemir, weil ich offensichtlich eine Straftat begangen habe. Und eben die Hühner-FeministInnen-Community ist jetzt auch auf der Straße gegen mich. Und da bin ich auch offen. Da bin ich auch offen für die Kritik und möchte mich da an der Stelle nochmal entschuldigen. Naja, auf jeden Fall habe ich was Lustiges gelesen, dass man eben am Weihnachtstisch sich nicht zum Onkel setzen soll, der irgendwie rechts ist, oder zur Tante, die rechts ist, weil mit denen diskutieren bringt's nicht mehr. Setzt euch an den Kindertisch und radikalisiert die für eure Sache, denn die sind noch zu retten. Vielleicht nicht radikalisieren, aber am Ende ist es doch so nicht. Die Kinder sind unsere Zukunft. Wow, Alter. Ich drop die weihnachtlichen Weisheiten. Die Kinder sind unsere Zukunft. Naja. Es ist trotzdem irgendwie voll viel passiert. Ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich irgendwie gerne mit euch besprechen wollen würde. Einmal, wie gehen wir es an? Nee, fangen wir erstmal eine traurige Sache, finde ich. Das kann man das News nennen, komm, wir nennen es mal News. Deshalb spiele ich mal kurz hier meinen News-Jingle. Die News der Woche. Sorry, mir ist während dem News-Jingle ist mir hier ein Feuerzeug umgefallen. Deshalb sorry, wenn der News-Jingle ein bisschen klepprig klang. Kann man nichts machen. Ich habe immer so viel Zeug auf dem Tisch stehen. Hier, ich habe auch immer, auch aus irgendeinem Grund habe ich immer Angst, dass ich während dem Podcast ganz fürchterlich durstig werde. Deshalb habe ich immer so ganz viele Gläser. Hier sieht sie aus, Mann. Und auf dem, weil ich auch immer mit allem hier so rumjongliere, und ihr wisst ja, ich esse gerne Orangen beim Podcast, klebt der ganze Tisch voller Orangen, ist total ekelhaft. Und dann stehen hier so viele Kaffeeränder und dann mehrere Gläser Wasser. Hier, guck mal, das ganze Geschirr, alles dabei, so. Und ich nehme ja eigentlich nie einen Schluck, weil es einfach weird ist, wenn ich jetzt trinke. Also ihr hört mich ja dann eigentlich nur trinken. Außer Orange, die esse ich tatsächlich. Naja, hier, guck mal, traurige News, was ich irgendwie nicht traurig, aber irgendwie, da möchte ich jetzt euch mal eine weihnachtliche Lektion anhand dieser News geben. Also ein Landtagsabgeordneter von der AfD, der Grimmer, der ist gestorben. So, 71 Jahre alt geworden, und die AfD hat dann da so ein riesen Trauerding draus gemacht. Und das ist ja auch richtig so, ist ein Mensch gestorben und die sind ja offensichtlich traurig, auch wenn es Kern-Nazis sind. Auch Nazis können traurig sein, und das ist auch eine schöne Lektion, nicht? Das gibt einem doch Hoffnung. Naja, auf jeden Fall ist er gestorben, und am Ende reden jetzt halt alle rum, kam raus, der ist aber an Corona gestorben, und er hat gegen die Corona-Maßnahmen gehetzt. Und ich finde, die Lektion daraus ist, wie krass, wie man sein Leben, ne, der wurde 71 Jahre alt, und jetzt reden alle nur davon, ja, er ist tot, aber hat davor gegen die Maßnahmen der Krankheit, gegen die Krankheit gehetzt, die ihn am Ende hingerafft hat. Und dann denke ich mir, du wurdest 71 Jahre alt und hast die Erinnerung an dich so verkackt, weil du dich irgendwie, naja, in der Geschichte falsch positioniert hast. Und das ist doch wahnsinnig traurig. Was hat er denn jetzt davon gehabt? Und das meine ich, es geht ja so vielen Leuten so, die dann an dieser Krankheit sterben, an die sie nicht glauben oder gegen die sie hetzen oder was auch immer. Und das ist, finde ich, eine so trauriges Art, eine so traurige Art und Weise, das Leben zu beenden, dass man offensichtlich halt dann doch auf der falschen Seite stand und das eben auch bewiesen ist, weil man selber dann darin gestorben ist. Also wirklich sein Leben daran verloren hat, was man hätte beschützen können. Und das, keine Ahnung, also deshalb auch an diese ganzen Leute, die dann so lange irgendwie immer noch denken, dass das alles eine Verschwörungstheorie ist und so weiter. Leute, ihr tut euch damit selber nicht gut, und am Ende beschädigt ihr euer Andenken damit, weil das möglicherweise dann tatsächlich dann das ist, was euch hinraffen kann. Und das tut mir leid für alle Beteiligten. Und ich habe da jetzt auch keine Schadenfreude, dass der daran gestorben ist. Im Gegenteil, sondern es ist einfach unnötig. Und deshalb Downer. Und deshalb schade. Was habe ich noch aufgeschrieben? Hab hier noch ein paar News. Oh, ich liebe das, wenn ich hier die Jingles einspielen darf. Christstollen habe ich nochmal aufgeschrieben. Ja, nicht. Hier aus der Weihnachtsbäckerei, aus der Märzschen Weihnachtsbäckerei. Habe ich auch nochmal Ärger wegen dem Christstollen bekommen. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter drüber sprechen. Leute, wenn euch Christstollen schmeckt, dann esst ihn doch. Das ist doch vollkommen okay. Und klar, wenn ich euch ein bisschen provoziere. Aber nein, vielleicht probiere ich dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Stollen. Aber irgendwie die Vorstellung von so hartem Brot mit Rosinen drin haben mich noch nicht gecatcht. Aber wisst ihr was? Ich möchte mich auch öffnen. Ich möchte mich hier nicht hinstellen und irgendwelche... Ich möchte nicht der Dude sein, der einfach pauschal verurteilt. Und deshalb schiebe ich mir nachher irgendwie von irgendeiner Oma hier in der Nachbarschaft, da klinge ich mal und frage, ob ich ein Stück von ihrem Christstollen in mich reinhämmern kann. Was ist überhaupt für ein Name? Christstollen? Auch die Christen, dass sie überall Christ voranhängen, ne? Das Christkind klopft ja an, nicht? Ein Christkind mal eine Kippe rauslegen, das sind stressige Zeiten. Ans Fensterbrett ein kleines Tequila-Shot und eine Kippe fürs Christkind rauslegen. Ich hoffe, das habt ihr gemacht. Ich glaube, das Christkind kann das brauchen. Noch eine AfD. Wenn wir schon bei den AfD-Fratzen sind, eine absurde News. Es ist ja gerade so ein bisschen, die Parteien nominieren ja gerade, wer den Bundespräsident wählen darf oder die Bundespräsidentin wählen darf. Und da schicken die dann so Leute rein. Ne? Die Grünen haben da irgendwie Drosten und so reingeschickt. Und ich glaube, die SPD hat Klaas-Häufer-Umlauf da reingeschickt. Okay, cool, Klaas, cool. Freut mich. Bin überhaupt nicht neidisch, dass du den Bundespräsident wählst. Muss man da eigentlich Parteimitglied sein? Ich glaube nicht. Ich will auch die Bundespräsidentin wählen, sage ich ganz ehrlich. Warum darf ich das nicht? Finde ich irgendwie cool, egal. Und die AfD schickt da Karl Wolfgang Holzapfel rein. Okay, Karl Wolfgang Holzapfel, da habe ich mir schon gedacht, das muss ein spannender Typ sein. Habe ich ein bisschen recherchiert und habe ich dann den Wikipedia-Artikel gefunden. Und der Typ hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ich öffne ihn hier nochmal, dann hat der 1973 öffentlich wirksam gedroht, ein Flugzeug zu entführen, wenn nicht Rudolf Hess entlassen wird. Okay, jetzt ist spannend. Rudolf Hess, der war damals inhaftiert und der Rudolf Hess ist der Stellvertreter von Adolf Hitler gewesen? What? Das kann nicht wahr sein. Hess war ab 1933 Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Das kann nicht wahr sein. Und der Typ, der gedroht hat, ein Flugzeug zu entführen, wenn der nicht entlassen wird, den schickt die AfD den Bundespräsidenten zu wählen. What the fuck is happening? Woo! What the fuck is only in 2021? Only in 2021? Okay, ja, gut. Wollt ihr nicht vielleicht auch einfach die alten Skelettknochen von Adolf Hitler abstimmen lassen, wer Bundespräsident wird? Seid ihr komplett beschissen? Rhetorische Frage, ich kenne die Antwort. Weil sie komplett beschissen sind. Hammer News. Ganz wichtig. Warte, ich mache einen Abbinder. Hier. Ganz wichtige News, die ich noch aufgeschrieben habe mir für heute. Ich habe im letzten Podcast, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, der Rabenkönig, ganz wichtige Folge, die kam ja ein bisschen verspätet, weil die kam ja erst am Montag, aus Gründen, die ich immer noch nicht offengelegt habe. Ich war verkatert. Okay? Aber auf jeden Fall kam eine neue Folge, habe ich die am Montag rausgenommen. Das hört ihr mal, der Rabenkönig, ganz wichtige Folge. Das ist eine ganz wichtige Folge, auch für viele Insider und so weiter, dieses Podcast und dass man da auch Anschluss findet. Und es ist ja auch cool, dass es jetzt so ein paar mehr Folgen gibt, die ihr dann nachhören und alles weitere könnt. Weil in den Feiertagen, wenn man da mal irgendwie das Geschnatter der Leute nicht mehr ertragen kann, dann kann man sich auch einfach ein paar In-Ears ins Ohr setzen und Alama Pyjama hören. So, auf jeden Fall deshalb Nord-Nord-Mord. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, Nord-Nord-Mord. Ist ein Krimi im ZDF, habe ich entdeckt. Der heißt einfach Nord-Nord-Mord. Was der beste Name für ein Krimi ist. Spielt auf Sylt. Nord-Nord-Mord. Als hätte es ein fünfjähriges Kind benannt, egal. Auf jeden Fall habe ich den zum offiziellen Krimi, zum offiziellen Begleitkrimi von diesem Podcast hier erlernt. Und deshalb werden wir weiterhin, wir unterstützen Nord-Nord-Mord, wir bleiben da komplett dran. Ich habe leider noch keine Folge gesehen, ich weiß jetzt nicht, worum es da geht, aber es ist scheißegal. Ich werde alle Nord-Nord-Mord-Folgen jetzt hier in den Feiertagen nachgucken, nachhören und so weiter. Und Nord-Nord-Mord hatte tolle Quoten. Ganz tolle Quoten, irgendwie 9 Millionen Zuschauer. Das ist auch wieder mal Basic Deutschland, dass man Deutschland, da lockt man die Leute mit einem Nord-Nord-Mord, das spielt im Norden und es geht um Mord? Ja, Mensch, das ist ein Hitprogramm. So sind wir Deutschen, nicht? So. Nord-Nord-Mord, Krimis, ey, Deutschland ist so ein krimi-geiles Volk, Alter. Was haben wir eigentlich mit den Krimis, dass wir da immer wollen, dass immer so ein Mord, ach, das interessiert mich, wie der aufgeklärt wird. So ein bisschen, bei uns funktionieren doch auch diese Krimi-Podcasts so gut, also diese True-Crime-Podcasts funktionieren bei uns ja auch mega. Deutschen sind ein mordgeiles Volk. Also wir sind mordinteressiert, sage ich mal. Und deshalb natürlich funktioniert der Titel Nord-Nord-Mord und eben auch in diesem Podcast. Und deshalb gratulieren wir unseren KollegInnen von Nord-Nord-Mord zu den Superquoten. Hurra!
Du bist dumm geboren und nichts dazugelernt, du Idiot. Ciao!
Ihr könnt es euch denken, ich hab den falschen Button gedrückt. Das passiert hier öfter mal, aber jetzt kommt der richtige Button. Nord-Nord-Mord! Tolle Quoten für unsere Kollegen von Nord-Nord-Mord. Was haben wir noch? Wir haben was richtig Spannendes noch. Hammer. Die peinlichsten Berliner wurden gewählt. Meine Güte, das Tippmagazin, schaut da ans Tippmagazin, die wählen immer einmal im Jahr die peinlichsten Berliner. Anscheinend, ich habe noch nicht die vollständige Liste, anscheinend habe ich es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, weil seid ihr vielleicht drunter, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, also... Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, einer der peinlichsten Berliner zu sein, aber ich bin nicht darunter. Also, ist auch eine Niederlage. Möchte auch gar nicht weiter darüber sprechen. Aber wer es geschafft hat, der peinlichste Berliner, und ich gehe sogar so weit zu sagen, wobei ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen, ist peinlichste Berliner ist auf jeden Fall Volker Bruch. Ja, kann man sehr gut nachvollziehen. Unser Volker, unser Babylon-Berlin-Held-Schauspieler und Corona-Leugner, Volker Bruch ist der peinlichste Berliner. Hurra! Und da sagen wir auch einen ganz großen Preis an Volker Bruch. Ich finde auch, das passt sehr gut. Auf der 2 ist Julian Reichelt, ein Mann, der, wie ich dann ja in einem Interview gelesen habe von ihm mit der Zeit, seinen Job für die Liebe verloren hat. Der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung hat seinen Job für die Liebe verloren, weil er eine Mitarbeiterin geliebt hat. Das ist seine Version der Geschichte. Und die möchte ich jetzt hier auch, ich möchte jetzt auch gar nicht, ich weiß nicht mehr darüber, aber ich sag nur, er hat sie für die Liebe wohl verloren. Und dass ihn da als zweitpeinigsten Berliner zu bezeichnen, ist schon ein Stück. Aber ich lasse mir jetzt so stehen. Außerdem wäre es noch drauf. Wobereit ist irgendwie Platz 100. Platz 100, den hätte ich doch bekommen können. Olli Schulz, 89. Irgendwelche YouTuber. Irgendeinen Platz fand ich auch noch geil. Ja, Franziska Giffey, die neue regierende Bürgermeisterin von Berlin, ist Platz 32. Ich sag's, wie es ist. Ich finde die richtig peinlich. Ich mag die nicht. Oh, und der Gorilla-Spinner da, der Chef von Gorilla, der ist auf Platz 10. Der ist auch hart. Ey, der schickt auch die härtesten E-Mails rum und so. Wenn man hier in Berlin lebt, dann kriegt man da auch manchmal ein paar Insider von so Gorilla-Fahrers. Also das ist ein krasser Typ. Ich meine, der hat da ein Milliardenunternehmen in kürzester Zeit aufgezogen, was beeindruckend ist, aber anscheinend ist es wirklich eine peinliche Wurst. Und das Berliner Wahlchaos ist auf Platz 6. Boah, ey, was muss ich tun als Aurel, um peinlichster Berliner zu werden? Nicht mehr viel. Ich glaube, ich kratze ganz, ganz, ganz nah dran. Wobei, eine Sache vielleicht noch. Also, jeder Mensch sollte ja eigentlich die Möglichkeit haben, das macht ja so total Sinn jetzt, weil ihr seid ja wahrscheinlich... Vielleicht, ich weiß ja gar nicht, wo ihr den Podcast hört. Ob ihr Berliner seid oder nicht Berliner, ob ihr aus Schorndorf, Schwieberding, Nürting, ich weiß nicht, wie die anderen Städte in Deutschland heißen. Aber egal, wo ihr herkommt, ob es Porzellona ist oder sonst was, ihr habt ja die Möglichkeit, der peinlichste Mensch eurer Stadt zu werden. Da macht es ja auch Sinn, in eine Kleinstadt zu ziehen, um da den Peinlichkeitsmarkt zu regieren. Das in Berlin ist natürlich ein hartes Pflaster, was hier Peinlichkeitslevels angeht. Also, sag ich mal, da ist schon, also da erreicht ein Besuch in Berlin-Mitte und dann merkst du, ich bin noch nicht da. Ich habe noch nicht das Zeug, hier wirklich der peinlichste Mensch der Stadt zu werden. Aber wenn man so in eine kleinere Stadt zieht, ich sag mal, zum Beispiel der peinlichste Reutlinger, das würde ich locker schaffen. Das würde ich locker schaffen. Und vielleicht muss man sich da auch hocharbeiten. Vielleicht ziehe ich nochmal in eine Kleinstadt und dann peinliche ich da richtig rum. Egal. Hör mal auf damit, hören wir auf, werden wir jetzt mal wieder ein bisschen persönlicher. Gehen wir mal ins Persönliche, das ist Weihnachten und darum geht's. Jetzt wollen wir mal richtig besinnen. Quo vadis Weihnachten? Also was bedeutet Weihnachten für euch? Das Krasse ist ja, früher war das immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin an Weihnachten, das war ein riesen Problem, weil man dann ja auch Freundinnen getroffen hat und so weiter und dann auch immer gesoffen hat und das war, nie war man so besoffen oder so verkatert oder wie an Weihnachten. Ich glaube, es ist immer diese ganzen Eindrücke, dass man so Leute trifft und jeder hat ja am Anfang immer erzählt, ja, bei mir läuft's so cool, bei mir läuft's so und alle waren irgendwie, jeder hat sich irgendwie rausgeputzt, das war so eine richtige Gockelschau, Weihnachten, habe ich das Gefühl. Und dann hat man da Leute getroffen und dann hat man Shots getrunken, ich spreche nur von meiner Lebenswirklichkeit, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich gehe davon aus, weil am Ende irgendwie viele von uns, naja, so eine Lebenswirklichkeit leben und dann war immer so, hey, ja, trinken wir einen Shot zusammen und das war eigentlich ja alles pre-Pandemie und als man irgendwie auch noch jünger war und ich weiß noch, ich war jedes Mal, dann war man jedes Mal am Heiligabend oder an was auch immer, wenn man da gefeiert hat, immer so krank besoffen, verkatert. Ich habe einmal, und das weiß ich auch gar nicht, ob ich so viel von mir persönlich preisgeben sollte, aber ich mach's, da lag ich bei mir im Bett und mir ging's gar nicht gut und das war in diesem Weihnachtsradius. Meine Mutter kam rein und meinte, ja, willst du nicht irgendwie was essen? Und ich lag da so auf dem Boden, da in meinem alten Kinderzimmer. Und ich so, nee, ich möchte wirklich nichts essen. Und dann hat sie gesagt, wir haben Käse. Und als sie gesagt hat, wir haben Käse, bin ich aufgesprungen, ins Bad gerannt, weil allein die Vorstellung mir so schlecht davon wurde. Und hab gegen unseren Spiegel im Badezimmer gekotzt. Und dann, wer unter ihren Augen, das war und bin, da hab mir dann gedacht, es ist keine gute Idee, gegen den Spiegel zu kotzen, wollte dann Richtung Waschbecken zielen, fand es dann aber auch nicht angebracht, ins Waschbecken zu kotzen und in meinem Kater dachte ich, sei ja vielleicht eine gute Idee, in die Badewanne zu kotzen, hab einmal über den Boden den Kopf rübergezogen zur Badewanne und dann in die Badewanne gekotzt und das ist der Eindruck, den ich dann bei meiner Mutter über die Weihnachtsfeiertage hinterlassen habe. Das war ekelhaft. Und da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bei ihr entschuldigen. Entschuldigung, Mama. Auch für alles andere, was man so gemacht hat, als man jung und dumm war. Und auch, was man heute noch macht. Weil das Schöne ist ja, man lernt nie aus. Aber grundsätzlich hatte ich eigentlich echt immer vor allem als Kind immer ein tolles Weihnachtsfest. Es gab dann mal dieses kleine Problem, als meine Familien dann, ich hatte ein Jahr lang Flötenunterricht und ich konnte nach einem Jahr Flöte, konnte ich nicht mal Tänzchen klein oder alle meine Entchen oder irgendwas spielen und hab dann hieß es aber, hey, jetzt spiel doch mal was vor und das hatten wir in der Schule, es war so eine AG halt und dann sollten wir was vorspielen und dann hat die Oma gesagt, ja, du kriegst deine Geschenke dann, wenn du gespielt hast und dann habe ich das so gepfiffen, weil ich konnte keinen einzigen Ton. Ich bin der unbegabteste Flötenspieler aller Zeiten. Gott sei Dank bin ich dann durch eine Glasscheibe geflogen irgendwann und habe mir eine Sehne im Finger abgeschnitten und musste operiert werden. Und dann hatte ich die Hand so lange in Gips, dass ich danach Gott sei Dank nicht zurück in die Flöten-AG musste, weil ich mir fast den Finger abgetrennt habe und der eigentlich basically wieder angenäht werden musste. Ja, so bin ich aus der Flötengeschichte rausgekommen. Aber ich hatte schöne Kinderweihnachten, weil meine Oma, die hat in einem Laden gearbeitet, der hieß Spielwaren kurz. Also die hat da die Schaufensterdeko und so Zeug gemacht. Und deshalb hatte die dann immer die Möglichkeit, eben tolle Geschenke mitzubringen, eben weil sie die da total günstig und so weiter und überhaupt bekommen hat und überhaupt einfach die beste Oma der Welt war und uns eben wirklich alles getan hat, dass wir das schönste Weihnachten der Welt hatten. Jetzt bin ich traurig. Naja, auf jeden Fall deshalb schätzt eure alle Großeltern und alle Menschen und Familienmitglieder, die noch da sind. Weil, wer weiß, wann sie nicht mehr da sind. Und deshalb genießt das Fest mit der Familie, passt auf euch auf, grüßt eure Omas, eure Opas, eure Mamas, eure Tanten, eure Papas, umarmt sie. Rock'n'Roll, Mann, das ist fucking Weihnachten. Darum geht's. Dass man Selbst wenn man nicht Weihnachten feiert, das ist ja für viele die Möglichkeit, irgendwie einfach nach Hause zu kommen. Und wenn man keine Familie hat, dann fucking umarmt die Familie, die ihr euch ausgesucht habt. Es geht nicht nur darüber, Familie ist nicht nur Blut, Mann. Familie sind auch eure Katzen, eure Hunde, die Hühner vom Nachbarn. Familie sind alle, die ihr lieb habt. Let's fucking go. Ich stell mir jetzt einen Glühwein rein. Ich hab euch wahnsinnig lieb. Vielen Dank für alles. Vielen Dank, dass ihr diese Alama-Pyjama-Reise mit uns angefangen habt. Grüße an Producer Dominik, der King, der den Scheiß hier so schneidet, dass es hörbar ist. Naja, nicht wirklich. Viel schneiden muss er nicht, aber der pegelt so den Ton und so weiter und hilft übrigens auch, macht übrigens auch den Instagram-Kanal mit mir zusammen von Alama Pyjama, den ihr abonnieren könnt. Abonniert den Podcast. Auf allen Plattformen. Ich habe gesehen, man kann den Podcast jetzt bewerten auf Spotify. Bewertet den Podcast. Nur 5 Sterne. Ist ein 5-Sterne-Podcast. Da gibt's auch gar nicht so viel zu diskutieren. Wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, ist ein 5-Sterne-Podcast. Danke für eure Unterstützung. Genießt das Weihnachtsfest. Das war Aurel Merz mit seinem Podcast Alama Pyjama. Gut, dass ich mich am Ende nochmal vorstelle. Leute, ich bin ein bisschen aufgelöst. Auf Wiedersehen. Yes, fucking yes, 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 yes. Alama Pyjama. Sinnlicher Podcast. Weihnachtszeit. Wir melden uns sicher an Neujahr mit einer neuen Folge. Von Alama Pyjama. Weihnachts-Edition. Pass auf euch auf. Ciao. Abo. Drückt den Abo-Button. Tschüss.